Tag zusammen zur neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kammert. Tag, Christian.
Hi, Henrik.
Bist du mobil oder musst du viel mobil sein? Ja, ne? Du bist unterwegs im Auto.
Ja, ich bin total viel im Auto unterwegs. Ich bin irgendwie ständig auf Achse und ich fahre zigtausend Kilometer im Jahr. Ich bin sehr mobil.
Was fährst du im Jahr ungefähr?
Also zwischen 30.000 und 40.000 Kilometer.
Okay, ja, da bin ich in der gleichen Mannschaft. Wobei das jetzt Wohnort, dann zum Birnen, dann nach Birkenfeld und dann halt in Rheinland-Pfalz gerne mal unterwegs für das ein oder andere dienstliche Gespräch. Und da kommen ein paar Kilometer zusammen. Und das ist eigentlich auch der Aufhänger der heutigen Folge, Thema Mobilitätskonzepte. Mich würde mir interessieren, wie du das als jemand aus der marktliberalen, betriebswirtschaftlichen Sicht sieht, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte oder welche Marktanreize wir eigentlich setzen müssten, welche Lösung es da geben könnte. Denn ich habe jetzt ja die letzten Folgen über E-Fuels gesprochen und über HVO 100, also diese hydrierten Pflanzenöle, Frittenfett, was wir dann verfahren, oder aufbereitetes Frittenfett. Und da ist ja dann die Frage, ist das die Lösung? Ist vielleicht Wasserstoff die Lösung? Oder was müssten wir tun, damit wir anders mobil sind? Wie siehst du das?
Also super spannendes Thema. Und du kriegst mich gerade am Schlawittchen. Ich predige immer, dass ich großer Anhänger von marktliberalen Grundsätzen bin. Und jetzt kriegst du mich bei einem Punkt, wo sogar ich mal sage, hier bedarf es einer vernünftigen staatlichen Leitung.
Oha!
Glaube, was bei uns gerade
passiert. Du bist jetzt Sozialist oder was?
Nein, so schlimm ist es noch nicht, Henrik.
Verkehrssozialist.
Na, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber zumindest sage ich, das wilde Tier muss ein bisschen an die Leine genommen werden.
Okay.
Zunächst mal zu der zweiten Teilfrage. Nämlich welcher Treibstoff, da würde ich total gerne den Ball zurück zu dir in den Vorgarten schmeißen, weil da habe ich nämlich überhaupt keine Ahnung von, würde mich aber sehr interessieren, was jemand, der da sehr viel näher dran ist als ich, nämlich du, darüber denkst. Und man hört viel vom Wasserstoff und die ganze Wasserstoffthematik, die ist mir allenfalls bekannt, weil ich manchmal Aktien anschaue, die in die Richtung gehen und irgendwie das Gefühl habe, da passiert gerade was, aber ich es noch nicht so richtig greifen kann, ob da wirklich was passiert oder ob das nur ein großer Hype ist, der vielleicht morgen vorbei ist und dann die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Mhm. Aber zum Thema Konzepte der Mobilität, da habe ich auch persönlich manchmal mit zu tun. Ich habe ja schon an der einen oder anderen Stelle das gesagt und du weißt es auch, wenn man viel mit Immobilien zu tun und entwickle Immobilien. Und da kann ich nur immer mit dem Kopf schütteln, weil in Deutschland haben ganz viele Kommunalverwaltungen einen Stellplatzfetisch, so würde ich das mal bezeichnen. Ganz aktuelles Beispiel aus der Stadt, in der ich wohne. Hier ist eine Kleinstadt im südlichen Rheinland-Pfalz. Gab es jetzt kürzlich ein neues Bebauungsplankonzept für ein Gebiet, wo ich Grundstücke hatte und Häuser drauf baue. Und da wurde beschlossen, dass jede Wohnung, egal wie groß sie ist, zwei Stellplätze haben muss.
Zwei?
Zwei. Also da, wenn ich da eine 35-Quadratmeter-Wohnung baue oder eine 40-Quadratmeter-Wohnung für eine alleinstehende Person im Erdgeschoss, eine ältere Person, das ist ein riesengroßer Bedarf, kleine, damit auch bezahlbare Wohnungen für Ältere, dann muss ich dafür zwei Stellplätze herstellen, obwohl ich weiß, sehr wahrscheinlich ist, die will überhaupt gar nie jemand haben, noch nicht mal einen in manchen Fällen, weil die alten Leute gar nicht mehr mit dem Auto fahren wollen und gar keins haben. Aber da ist die Stadt sehr, sehr unnachgiebig und besteht auf zwei. Und ich glaube, das Problem ist sehr repräsentativ, das ist in ganz vielen Städten so in Deutschland. Da sagt die Politik, ihr, die baut, ihr müsst ganz viele Stellplätze nachweisen. Was damit erreicht wird, ist eigentlich, dass die Leute, die dort wohnen, so eine Art Autoabstellluxus haben. Hm. Wenn ich aber, ich kenne zum Beispiel jemanden ganz gut, der lebt in Berlin, Prenzlauer Berg, und hat eine ganz, ganz tolle Wohnung, aber keine Stellplätze. Und für den ist das ein Riesen-Pain, der fährt, wenn er mit dem Auto unterwegs ist, erstmal noch 3 Runden ums Carré, um irgendwo an irgendeiner Ecke noch einen Stellplatz zu finden. Ja. Und der benutzt aus diesem Grund, einfach weil es Bequemlichkeit ist, viel lieber den öffentlichen Nahverkehr. Und die Familie hat ein Auto abgeschafft. Und da sage ich, das wäre doch super, wenn wir das einfach unattraktiv machen, insbesondere in Städtelagen. Ich rede jetzt nicht vom Dorf in Sachsen-Anhalt. Ich rede von Konglomeraten, wo Leute eng beieinander wohnen. Hm. Wenn man den Leuten es einfach nicht so schön macht und nicht so einfach, Autos zu haben und Autos abzustellen. Das wäre mein sinnvoller Impuls, glaube ich, weil das triggert verstärkte Nutzung vom ÖPNV, was sicherlich sehr, sehr gut für uns alle wäre. Ja, natürlich auch vorausgesetzt, der ÖPNV funktioniert gut, klar.
Ja, genau.
Und die Leute werden angeregt zum drüber nachdenken, Mensch, wenn wir Stress haben damit, braucht man wirklich 2 Autos. Oder braucht wirklich, neulich hat mir ein Politiker vorgerechnet, wie das sei bei einer 4-Zimmer-Wohnung. Eine 4-Zimmer-Wohnung, dachte er, typisch für eine Familie mit 2 Kindern. Und sobald die Kinder dann so Flügge werden und so die letzten Jahre im Gymnasium, braucht diese Familie 4 Stellplätze. Und deswegen sei das mit den 2 Stellplätzen ein extremes Entgegenkommen.
Okay.
Da ist mir gar nichts mehr eingefallen dazu.
Das ist aber schon, also wenn ich jetzt als Familie in 4 Zimmer, in einer 4-Zimmer-Wohnung wohne.
Und dann 4 Autos.
Was und ist dann 4 Autos habe, dann wohne ich woanders als in einer 4-Zimmer-Wohnung, also behaupte ich jetzt mal.
Natürlich.
Also seien die fahren alle 4 10 Jahre alte Polos oder Corsas oder.
Ich schätze, die Familie wird es gar nicht geben. Also das ist total idiotisch. Und ich glaube, da läuft was schief und da wird der Staat gut tun, Anreize zu setzen. Das ist sowieso eine sinnvolle Regulierung, Anreize zu setzen. Wir haben schon mal über CO2-Regulierung, über Bepreisung gesprochen. Das ist ja auch ein Anreizsystem. Und die Leute in Städten zu motivieren, Individualverkehr unangenehm zu finden, weil er nicht bequem ist, ist auch, glaube ich, ein vernünftiger Anreiz, der aber in dieser Form in Deutschland nicht stattfindet.
Genau, also tatsächlich, ich hatte mir gedacht, das wäre nur 1,5, aber auch das ist ja schon viel, also 1,5 Stellplätze pro.
Nein, in der rheinland-pfälzischen Stellplatzverordnung steht 1 bis 1,5 muss sein pro Wohneinheit, also da gibt es auch Flexibilität. Im Durchschnitt wollen viele 1,5, aber wenn ein neues Baugebiet erschlossen wird, neue Bebauungspläne gemacht werden, dann setzt sich in vielen Kommunen, die oftmals ja auch Parkraumprobleme haben, die 2 durch.
Okay.
Die Kommune kann einfach irgendwas verlangen.
Ja, das ist schon interessant. Ich habe gar nicht gedacht, dass man kann es verstehen, wenn man jetzt irgendwo wirklich auf dem Land wohnt und du wirklich zum Einkaufen sonst irgendwo in das nächstgelegene Örtchen oder sowas fahren musst, also zur Schule, zum Sportverein, weil er dann
nur meistens... Nur gibt es da kein Stellplatzproblem.
Genau, da, genau, da hast du kein Stellplatzproblem. Das genau.
Ist ein Stück billig und die Leute haben Platz und große Grundstücke.
Ja. Genau, genau, genau. Da hast du viele Einfamilienhäuser und wenig... also Mehrfamilienhäuser, da hätte ich jetzt nicht gedacht, musst du dann da auch Ladesäulen eigentlich installieren oder ist dir das dann überlassen? Denn das ist ja quasi dann die Frage, die du gerade gestellt hast, in welche Richtung geht das mit den Autos? Also klare Entwicklung Elektroautos, aber musst du dann, gibt es ja auch Vorgaben, dass du Elektro-Ladesäulen installieren musst?
Nein, die gibt es noch nicht, aber das ist eine sehr gute Frage. Und ich sehe das inzwischen überall vor. Ich baue gerade ein Dreifamilienhaus da baue ich, da muss ich diese 2 Stellplätze machen. Das ist in diesem Gebiet, was ich gerade nannte. Und da baue ich an jedes Stellplatzpärchen, also da gibt es dann 6 Stellplätze und jedes Pärchen bekommt eine Ladesäule, weil die Käufer dieser Wohnung explizit danach gefragt haben. 2 von den Familien, die da einziehen, haben schon ein Elektroauto. Mhm. Also das ist ganz spannend und darüber hinaus, was auch sehr spannend ist, die haben auch, also diese beiden, aber offensichtlich haben die auch ein bestimmtes Bewusstsein für Elektromobilität, die haben auch ganz explizit nach einer Fahrradabstellmöglichkeit mit Auflademöglichkeit gefragt. Also auch das wird ein Thema. Und ich glaube, wenn man heutzutage eine moderne Wohnung errichten möchte, dann ist man gut beraten, das vorzusehen. Allerdings ist es auch hier wieder ein bisschen problematisch, weil als ich das dann mit den örtlichen Energieversorgern abgestimmt habe, sind die ganz blass geworden. Wenn das jeder machen würde, war die Antwort. Also war die Aussage, wenn das jeder machen würde. Ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, dort würde jeder jetzt in jeder Wohnung so eine Wallbox hinbauen. Da geht ja gar nicht mehr das Licht an in Kandel. Und da habe ich gesagt, ah, spannend. Aber das ehrlich gesagt, Jungs, ist es gar nicht mein Problem, sondern da müsst ihr dafür sorgen, dass das richtige Netz irgendwann dort liegt. Und das scheint auch noch ein größeres Problem zu sein. Du musst ja heute sozusagen auch so eine smarte Technologie hinbauen, so dass die dich jederzeit sozusagen runterdrehen können, wenn zu viel Strom vom Netz gefragt wird.
Ja, also genau.
Man muss es noch nicht machen, aber wenn man das sozusagen, wenn man da qualitätvollen Wohnraum entwickeln möchte, dann glaube ich, muss man das auf jeden Fall vorsehen.
Ja. Also tatsächlich, und dann kommt meine Antwort auf deine Frage, wo geht die Reise hin? Also Elektroautos, das Thema ist, denke ich, durch. Also Wasserstoff ist viel zu teuer, viel zu aufwendig. Ich hatte es letztens in der Podcast-Folge erläutert, wenn man jetzt mal in Richtung dieser E-Fuels denkt, tatsächlich ist es so, dass die global angekündigten Projekte bis 2035, also wenn wir alle zusammen nehmen, noch nicht mal den E-Fuel-Bedarf der deutschen Luftfahrt abdeckt. Also das heißt, wenn wir alle Projekte der Welt zusammennehmen würden, sind das nur 10% des Bedarfs im Schiffsverkehr, Luftfahrt und in der Chemie.
Das bedeutet, die Kapazitäten, die hier in Planung sind
einfach reichen unmöglich. Ist völlig unmöglich und utopisch. Das wird nicht passieren, dass wir Elektroautos, also mit E-Fuels oder dann auch mit Wasserstoff machen werden. Dazu ist diese Ressource viel zu kostbar, dass wir sie dann im Auto verfeuern und verfahren oder alternativ, das ist also die Alternative dann in den Heizungen verfeuern, ne, dieser Wasserstoff-Ready-Heizung, das ist Augenwischerei, das wird nicht kommen, weil es viel zu teuer ist. Das werden sich Leute leisten können, die sich auch sonst alles leisten können, aber das ist kein Massenphänomen. Wir werden Elektroautos haben, die haben sich jetzt schon durchgesetzt und da wird auch der Weg nicht woanders hingehen. Und ich denke sogar, auch wenn da noch nicht die letzte Entscheidung getroffen ist, dass es im LKW-Verkehr wahrscheinlich auch so geht. Also in China beobachten wir jetzt die ersten LKWs, die dann mit Tauschakkus ausgestattet sind, damit die halt sofort weiterfahren können. MAN hat jetzt den ersten Megawatt-Ladestation im Test, dass du also die LKWs sehr schnell laden kannst. Das wird kommen. Da sind wir heute noch nicht. Also vor allem das Problem heute sind dann auch noch die, ich sag mal, diese Sprinter-Kategorie oder Vortransiter, diese Transporter, die dann rumfahren, da kommst du halt zu schnell über das Gewicht, das zulässige Ladegewicht, weil die Batterie halt so schwer ist. Das ist noch das Problem. Deswegen gibt es da noch keine gute Lösung.
Aber sind wir da deiner Meinung nach vor großen Durchbrüchen? Ist das gerade so eine Technologie, die an einer Schwelle zu einem Durchbruch steht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also bei den Batterien auf jeden Fall. Also einmal, was jetzt die reinen Kosten bei den Lithium-Ionen-Batterien angeht, die sind weiter im freien Fall. Ich gucke mal, ob ich auf die Schnelle noch eine Daten dazu finde. Das Gleiche ist dann mit der technologischen Weiterentwicklung. Also ob das dann irgendwann andere, also nicht auf Lithium basierte Technologien sind, sondern dann irgendwie Chrom, Nickel, irgendwelche Sonderform Eisen mit dabei. Also da ist sehr viel Dynamik. Das dauert dann natürlich immer ein bisschen, man hat diese erste Pilotbatterie entwickelt und wir haben das im Massenmarkt. Aber die Entwicklung ist so dynamisch, wenn man sich jetzt so die letzten Jahrzehnte anguckt, ist es exponentieller Rückgang der Kosten. Also seit 1991 sind die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien um 97% gefallen. Mhm. Das ist wahnsinnig schnell. Und da ist auch noch lange kein Ende der Entwicklung, was dann halt auch Leistungsfähigkeit etc. angeht. Die Idee ist ja immer, oder der Wunsch, das Gefühl, dass man jederzeit 1000 Kilometer fahren muss. Das ist natürlich sehr einfach mit einem Verbrennungsmotor. Bei einem Elektroauto muss man etwas anders planen. Das geht heute auch problemlos. Man muss halt zwischendurch laden und dann die Pausen machen, die man ja damals in der Fahrschule auch gelernt hat. Ich glaube, da gibt es ja nicht in der Theorieprüfung, wie oft sollte man Pausen machen? Ich glaube, alle 2 bis 3 Stunden, irgendwie so in der Größenordnung. Und ja gut, dann lädst du dann einfach in dem Moment. Also das ist kein Problem. Eine Herausforderung ist tatsächlich das Laden in der Innenstadt. Ne? Also dein Kumpel da im Prenzlauer Berg, der hätte auch ein Problem, wenn er dann ein Elektroauto hätte, weil er nämlich nicht überall wahrscheinlich laden kann. Fürchte ich.
Also das glaube ich sowieso, so stelle ich mir das sowieso vor, dass für Städter sozusagen, die in Innenstädten, in so Vorortgürteln wohnen und in Mehrfamilienhäusern und halt keine eigenen festen Stellplatz haben, was ja in vielen großen Städten üblich ist, für die ist doch ernsthafterweise ein Elektroauto überhaupt gar keine Option, weil du kannst ja nicht mit deinem Elektroauto irgendwo hinfahren, versuchen, das da 2 Stunden aufzuladen, dann wieder wegzufahren, 9 Stunden. Das ist ja einfach gar nicht praktikabel. Wie soll das funktionieren?
Gerade eben mal die Seite hier von NBW aufgemacht, also einem der Anbieter von Elektroladesäulen. Also Prenzlauer Berg geht sogar einigermaßen. Also ich hätte jetzt die Dichte etwas kleiner gedacht. Also viele von diesen 11 kW-Ladern, die dann mit Wechselstrom laden, da gibt es schon ein paar. Also das ist, die Dichte ist ganz okay, aber andererseits, da wohnen natürlich jetzt auch viele Menschen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Wobei, interessanterweise, es sind tatsächlich, also jetzt ne, ist ja, wir nehmen jetzt ja gerade abends auf, das heißt, die Leute sind eigentlich alle zu Hause und da sind sehr, sehr viele Ladesäulen noch frei.
Jetzt gerade, das siehst du gerade.
Jetzt gerade, in diesem Moment, also da ist vielleicht mal eine belegt und ich sag mal, in jedem Häuserblock Prenzlauer Berg, jetzt mal wirklich als Beispiel, was wir rausgepickt haben, da ist eigentlich in jedem Häuserblick oder jeder zweite Häuserblock hat 2 Ladesäulen, ne? Ist auch wenig. Und da sind die meisten sind frei. Heißt also, die Leute, die dort wohnen, haben wahrscheinlich eher gar kein Auto.
Denke ich auch.
Als ein Verbrenner, als ein Elektroauto. Das kommt wahrscheinlich ganz am Schluss.
Denke ich auch. Was ja ganz interessant ist bei dieser ganzen Elektromobilitätsgeschichte, ich glaube, da befinden wir uns womöglich demnächst an, könnten wir uns an so einem Wendepunkt befinden. Das ist ein typisches Beispiel für Geschäftsmodellfunktionalität. Bei Elektromobilität haben wir so ein ganz klares Henne- und Ei-Problem. Die Leute wollen sich eigentlich erst, also ich zähle mich da selber dazu, die wollen sich erst ein Elektroauto kaufen, wenn ganz sicher die Auflademöglichkeit super bequem ist. Wenn du weißt, da hast du gar keine Sorgen, guck, du bist da jetzt ein bisschen routiniert mit deinem Elektroauto, hast eine App, guckst und suchst und stellst dich drauf ein. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die sind gewöhnt, ich fahre in die Stadt und da sehe ich an der Einfallstraße 3 Tankstellen und wir fahren ja quer durch Deutschland und wissen, egal wo man hinfährt, du findest immer ganz schnell eine Tankstelle. Das ist ja völlig normal. Und erst wenn, glaube ich, dieses Gefühl auch für Elektroladesäulen vorherrscht, dann bricht was durch und die Leute sagen, gar kein Problem, kaufe ich mir ein Elektroauto. Nur jetzt kommt das Henne-und-Ei-Problem. Natürlich folgen die Ladesäulen auch der Dichte von Elektroautos, weil wer baut eine Ladesäule hin in der Hoffnung, dass in den nächsten 5 Jahren ganz viele Leute sich ein Elektroauto kaufen. Die Ladesäulen werden ja nur hingebaut, wenn irgendjemand eine Marktanalyse macht und feststellt, oh, hier gibt's mehr Elektroautos als dafür notwendige Ladesäulen. Hier kann ich noch ein bisschen den Markt füttern. Und so wartet der eine auf den anderen und es passiert nichts. Das war im Übrigen bei dem, wenn man das so sagen kann, Rise of Tesla, war das eines der größten Probleme, was Tesla dann einfach selber angegangen ist.
Genau.
Und gesagt hat, okay, da können wir jetzt nicht drauf warten, sondern wir gehen jetzt in Vorleistung und wir überziehen das Land mit Tesla-Ladesäulen. Die haben versucht, dieses Henne-Ei-Problem zu umgehen, aber das gilt nicht. Das war eine Firma, die auch noch extrem vorpreschend und innovativ ist. Ich glaube, alles andere ist noch beidseitig in Wartehaltung. Und irgendwann wird es aber umkippen und dann geht es, glaube ich, ganz schnell.
Das glaube ich auch, dass das irgendwann explodiert. Also die Elektroautos sind im Moment ja weitestgehend noch Luxusautos. Wenn du mal den deutschen Herstellern mal guckst, das sind alles nur die wirklich großen Autos, auch alles so ein bisschen von Tesla abgeguckt oder ich sag mal von Apple, ne? Also ein sehr exklusives, teures Produkt. Und die günstigen Autos, die kommen jetzt ja so aus China, was ich ganz interessant finde, ne? Also wenn du so an das deutsche Automobil denkst, denkst du vielleicht erstmal an den VW Käfer und irgendeinen Opel Kadett, die ja, ne, in den 1960er, 70er Jahren den Autoverkehr hoch oder weiterentwickelt haben in Deutschland. Und jetzt scheinen wir irgendwie nicht in der Lage zu sein, günstige Autos zu produzieren für viele Menschen, sondern dass die jetzt aus dem chinesischen Markt vielleicht zu uns dringen. Weiß man auch noch nicht, ob das passiert. Denn und ein Zweitmarkt ist das nächste Problem, warum, glaube ich, noch viele nicht umgestiegen sind. Das gibt es ja auch noch nicht. Also das ist ja kaum Gebrauchte. Da gibt es ja die ersten Tesla.
Na gut, aber da habe ich gelernt, sind die Preise auch völlig unattraktiv. Also du kriegst nicht mehr viel für deinen gebrauchten, 5 Jahre alten Elektro.
Ja, genau, denn die Frage ist halt, was ist mit der Batterie? Im Schutzhaus bräuchtest du zumindest mal eine neue Batterie. Und der Tausch ist natürlich dann schon wieder direkt teuer, weil die natürlich so gebaut sind, dass das unattraktiv ist, die zu tauschen, was ja eigentlich, also vom Design her, eigentlich schlau wäre. Aber ist ja wie beim Smartphone. Auch da kannst du ja dann den Akku nicht tauschen. Selbst bei meinem Laptop. Früher konnte ich den Laptop-Akku einfach tauschen, wenn der durch war. Hier, heutzutage ist der verklebt. Also den kannst du gar nicht mehr selber tauschen, wenn du nicht gerade Bastel-Nerd bist. Das machen die ja, und das machen die mit Absicht. Wobei die Frage ist, vielleicht noch mal eine Ebene höher, brauchen wir diesen Individualverkehr überhaupt? Denn du sagst jetzt ja vorhin, warum nicht weniger Stellplätze, um das unattraktiv zu machen mit dem eigenen Auto und dafür dann den Nahverkehr stärken, dass die Leute dann auch den Nahverkehr nutzen. Also Berlin brauchst du kein Auto, wenn du nicht weiter weg bist. Und da kannst du dir das wahrscheinlich in der Jahresbilanz günstiger mieten, wenn du dann mal, weiß ich, in Urlaub fahren willst, anstatt das ein Jahr zu halten.
Ja, absolut.
Aber ist der Individualverkehr, wie wir ihn hegen und pflegen, also vor allem in Deutschland, aber ich denke auch die Amerikaner, die haben ja große Stücke auf die Freiheit des Einzelnen, und Freiheit bedeutet freie Fahrt für freie Bürger, ist ja so ein Wahlspruch aus der Vergangenheit. Müssten wir im Zuge einer Energiewende nicht auch bei der Verkehrswende sagen, wir müssen weg vom Individualverkehr? Ja, oder ist das der falsche Weg?
Und ich glaube sogar, dass die nachrückende Generation da ausgesprochen aufgeschlossen ist. Also ich habe wesentlich jüngere Verwandtschaft in München. Also das ist meine Schwägerin, ist sozusagen, die sind in der Kohorte ein Stück hinter uns. Und bei denen beobachte ich, dass sie eine ganz andere Einstellung zu Individualmobilität haben als wir. Und ich sehe es bei meinem Sohn, der noch mal 10 Jahre dahinter ist, in der Gruppe. Jetzt hat mein Sohn sofort mit 18 einen Führerschein gemacht. Aber das haben wir auch als Eltern ein bisschen geschubst. Aber ganz viele in seiner Gruppe machen überhaupt gar keinen Führerschein oder irgendwie ein paar Jahre später oder so. Da ändert sich gerade was. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber als ich 18 geworden bin, da hatte ich schon einen Führerschein. Also das war für uns alle total klar, so schnell wie möglich Führerschein und Auto.
Genau.
Und dieses Bewusstsein ist bei der Generation unserer Kinder heute schon gar nicht mehr da in dieser Form. Also ich glaube, da ändert sich gerade ganz viel. Und dieser Prozess könnte wesentlich schneller gehen, wenn es gute Alternativen gäbe. Aber ganz ehrlich, die gute Alternative fehlt ja bei uns. Ja. Also die Deutsche Bahn oder das Busnetz, das S-Bahn, das Straßenbahnnetz und so, das ist ja auch insbesondere, wenn man es mit dem Ausland vergleicht, einfach nicht gut.
Ja, also da finde ich also sehr interessant, die niederländischen Nachbarn, die sind ja etwas weiter als wir. Die haben zum Beispiel, also die, ich weiß nicht, ob man das dann schon Mikromobilität nennen kann, aber die haben quasi ihre Innenstädte, also das leuchtende Beispiel ist Groningen, die haben also ihre Innenstadt in Quadranten aufgeteilt und du kannst mit dem Fahrrad kannst du in alle Quadranten direkt fahren. Die haben dann auch sehr gut ausgebaute Radwege. Nicht so wie in Deutschland, wo der Radweg sich dann immer mit dem Auto, mit der Autostraße kreuzt und dann immer Verkehrsunfälle drohen. Und die haben dann aber für die Autos das so gemacht, wenn du von einem Quadranten in den anderen Quadranten fahren willst, kannst du nicht mitten durchfahren, sondern musst immer außen rumfahren. Das heißt, es ist schneller, mit dem Fahrrad das zu machen, als mit dem Auto. Und damit wird dann das Fahrrad das bequemere Verkehrsmittel.
Henrik, genau was ich eben gesagt habe. Es müssen Anreize gesetzt werden für die Leute, dass sie das einfach convenient finden, was anderes als das eigene Auto zu nehmen.
Genau, das
und
ist...
funktioniert also, das auch. Die Leute, ich meine, ganz ehrlich, ich bin in Ostdeutschland groß geworden. Da hatten, also in meiner Schule, in meiner Grundschule, also und ich bin auf dem Land groß geworden. Also da hatten höchstens 50% der Familien ein Auto. Ja. Jetzt will ich nicht sagen, in der DDR war alles besser, war es ja auch bei Weitem nicht, also es war eigentlich alles schlechter. Aber was ich sagen will ist, die Menschen, die waren das gewöhnt und das Leben hat funktioniert und da gab's einen besseren ÖPNV als heute, also eine viel höhere Taktung. Und deswegen, das hatte ganz andere Hintergründe. Damals ging es ja nicht um Klimaschutz und so. Ja. Aber es hat funktioniert und die Leute haben das gar nicht als eine große Belastung empfunden.
Ja, das ist, also ich bin jetzt in so einer mittelgroßen Stadt, 70.000 Einwohner. Ich selber bin selten mit dem Bus gefahren. Das war nicht nötig, konnte alles mit dem Fahrrad machen. Wenn du mal mit dem Zug gefahren bist, dann mal im Ruhrgebiet, dann in die nächste Stadt. Damals musste man ja noch, als ich so eine Levis-Jeans kaufen wollte, musste ich dann immer bis nach Essen fahren. Also nicht so wie heute, ein Klick und die ist am nächsten Tag, klingelt dann der Bote, der sie bringt. Damals in der guten alten Zeit. Aber das war, und selbst das Netz war so lala, also die Kinder in der Schule, die da mit den Bussen gefahren sind, das war, ich glaube, da hat sich seitdem auch nicht so wirklich viel weiterentwickelt, was so die Taktung oder sowas angeht. Und die Routen sind, werden sich verändert haben, aber jetzt nicht so stark. Ich meine, das Teuerste am Bus ist ja der Busfahrer, die Busfahrerin. Deswegen kannst du ja nicht sagen, ich fahre jetzt in einem Viertelstundentakt mit kleinen Bussen, statt im Stundentakt mit einem großen, weil du gar nicht genug Personen hast, die Busse fahren können. Das ist ja das.
Ja, aber jetzt stell dir vor, es gibt in Städten, das gibt es schon, ich habe sogar neulich so ein Testmobil mal gesehen, diese komischen alleinfahrenden Busse, die so ein bisschen merkwürdig aussehen. Ich finde, die sehen aus wie gekürzte Raupen oder so, die da rumfahren. Wenn es das gäbe, dann das wäre doch super. In Städten, das würde auch garantiert angenommen, die Leute hätten keine Stellplatzsorgen und sonst was. Und wofür brauchen viele Leute tatsächlich ein Auto, um einzukaufen? Das ist für viele Leute gerade in ländlichen Regionen ein riesengroßes Thema für ein Fahrzeug.
Ja.
Und ganz ehrlich, es gibt noch zwei große Effekte. Einkaufen ändert sich gerade fundamental Richtung E-Commerce.
Ja.
Ja. Und das zweite ist, Mobilität zum Arbeitsplatz ändert sich auch fundamental. Weil, kennst du noch viele Leute, die nicht mindestens 2 Tage Homeoffice machen? Also Leute, die Bürojobs haben? Ich nicht.
Nee, es sind weniger geworden. Da war Corona wirklich mal so der Stein des Anstoßes, um zu zeigen, dass es geht.
Genau. Und es ist ja bei vielen auch geblieben. Also ich finde es auch gut, dass es natürlich auch noch Kommunikation im Büro gibt und so. Aber ich kenne ganz, ganz viele Leute mit Bürojobs, für die heute ganz normal 2 Tage die Woche Homeoffice sind. Das ist Teil des neuen Jobprofils. Das sind ja alles Kleinigkeiten. Also die Schwelle hin zu Elektromobilität, Ladestationen, was wir gerade gesprochen haben. Die Thematik, dass Leute in der neuen Generation gar nicht mehr unbedingt ein Auto brauchen für ihre individuelle Mobilität, dass sie auch gerade in großen Städten Sharing-Modelle in Anspruch nehmen und so weiter, dass die Leute mehr Homeoffice machen, dass E-Commerce eine völlig neue Bedeutung bekommt und sozusagen das Auto als notwendiges Mittel für Einkäufe aus vielen, also in vielen Situationen ein bisschen entschärft. Das sind doch alles Entwicklungen, die alle in eine Richtung zeigen. Und wenn jetzt noch die Politik so clever wäre und das facilitieren würde, geschickt, dann könnte man diesen Prozess unglaublich beschleunigen. Aber das tut sie nicht.
Ja, genau. Also sehe ich auch so. Beziehungsweise sie macht dann auch viel falsch, ne, dass dann irgendwie Radwege, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, denn Fahrradfahren heute mit den E-Bikes, da kannst du ja dann auch wirklich sehr gut größere Strecken überwinden, ohne dich zu überanstrengen. Auch da sind die Holländer ja so weit, dass die sogar mittlerweile Fahrradwege und Fahrradautobahnen haben, also wo du dann langsam fährst und wo du schnell fahren kannst. Und auch die haben sehr intelligente Konzepte. Die mussten auch wahnsinnig viel lernen, haben auch viele Fehler gemacht. Aber immer diese große Sorge, wie ist das beim Kreuzen des Autos über den Radweg? Da gibt es auch intelligente Möglichkeiten. So machen es die Holländer, weil sie gelernt haben. Und die Deutschen, da, also ne, überlegst du dir, in der Großstadt vor allen Dingen fährst du wirklich mit dem Fahrrad zwischen den großen Autos hin und her, die ja auch immer größer werden, das darf man auch nicht vergessen.
Absolut.
Also da kann man viel machen, also vor allem dann mit dem übergeordneten Ziel, was wir haben, also verkehrsseitig heißt das immer Vision Zero, also wirklich null Verkehrstote. Da sind auch die Skandinavier sind da sehr, sehr weit, denn auch das muss ja ein Ziel sein. Aber auch da tun wir uns als Deutsche also schwer ist noch, glaube ich, beschönigt ausgedrückt, dass wir da auch mal von den Nachbarländern lernen, dass uns, wenn du, man hat es jetzt ja, sie ist ja in den großen Städten, weiß ich, Paris, die ja dann ganze Straßenzüge dann für den Autoverkehr verbieten und damit Lebensqualität schaffen, Amsterdam genauso. Und dann hast du die andere Richtung in Berlin war das, glaube ich, ne, wo sie dann die Straßen, die jetzt beim Vorgängersenat autofrei waren, dann wieder für den Autoverkehr freigegeben haben. Also diese Freiheit heißt immer freier Autoverkehr. Und das ist, ich weiß nicht, ob das eine Sicht eigentlich des 20. Jahrhunderts ist und keine Sicht des 21. Jahrhunderts.
Na, ich bin viele Jahre nach Erfurt gefahren, weil ich mich dort um familiäre Themen kümmern musste. Und da bin ich fast jede Woche, muss ich da einmal nach Erfurt kurz. Da bin ich immer mit dem Zug gefahren, weil es halt von Karlsruhe nach Erfurt auch eine gute Verbindung gibt. Und da konnte ich die Zeit super nutzen. Ich habe im Zug gearbeitet, das war perfekt. Ich bin noch nie von hier mit dem Zug nach nach Birkenfeld gefahren, weil das dauert für mich fast genauso lange wie nach Erfurt.
Ja.
Da muss ich dreimal umsteigen und warten. Also da ist im Prinzip keine Verbindung existent. Und das spricht Bände, finde ich.
Naja, das ist...
Das eine sind 100 Kilometer, das andere sind 400 Kilometer. Mit der Bahn nicht erreichbar.
Ja, aber es ist jetzt hier Trier als einzige Großstadt Deutschlands ohne Fernzuganschluss. Das ist auch unterirdisch klar. Die Stadt liegt etwas ungünstig. Du musst entweder mit dem Zug die Mosel rauf bis nach Koblenz oder die Saar runter bis nach Saarbrücken, um da mal einigermaßen Anschluss zu bekommen. Landschaftlich sehr schön. Und du hast auch kein Handyempfang und WLAN klappt auch nicht. Oder nur in den Bahnhöfen, weil der Zug auch kein Mobilfunk hat. Und schon bist du ungestört. Und dann, wenn du dann noch von Koblenz Richtung Mainz fährst, dann fährst du zwar auch schön die Rheinschiene lang, an der Lorelei vorbei. Ja, aber auch sehr ungestört, weil... Ne?
Sagst du gerade, es gibt kein ICE oder so nach Trier?
Es gibt kein Intercity. Das Einzige, was fährt, sind Regionalexpress. Es gibt einen Intercity, also jetzt Stand heute. Das soll jetzt wieder kommen in den nächsten Jahren. Aber im Moment gibt es nur Regionalexpress und Regionalbahn.
Ach was!
Also es gibt einen Zug, der morgens bis nach Düsseldorf fährt, der ist aber bis Koblenz ein Regionalexpress, ist so ein Doppeldecker und heißt dann ab Koblenz bis Düsseldorf heißt er dann Intercity. Ist aber natürlich der gleiche Zug. Mhm. Ja, aber in Trier startet er als RE1. das rechnet.
Trier ist ja eine große Stadt.
Ja, also Trier hat 110.000 Einwohner. Das ist vor allem dann auch für die Studierenden, die bei uns ja in Trier, ne, mit Uni und Hochschule, die dann also vor allem so aus Richtung Eifel kommen. Also geht alles nur mit dem Auto. Und man guckt jetzt bei uns in Birkenfeld. Wir haben ja den Bahnanschluss, der ist ja wirklich super und auch ein Segen für uns. Aber auch nur auf der Strecke Saarbrücken, Birkenfeld-Neubrücke und dann hoch Richtung Mainz-Frankfurt.
Ja.
Die Verbindung ist gut und die Anbindung, weil auch da, ne, die eine Teilstrecke, ich glaube Richtung Saarbrücken, ist elektrifiziert, der Teil Richtung Mainz nicht. So, was fährt da? Eine Diesellok.
Das ist ja schon fast ein bisschen Kabarett, was du jetzt erzählst.
Ja, also genau, das ist wie so Schildbürger, ne? Das ist ja. Und dann noch das Beispiel Luxemburg, die haben sich jetzt, klar, ein wohlhabendes Land, die haben, ich meine sogar über die Benzinsteuer haben die eingeführt oder sowas ähnliches, damit der öffentliche Nahverkehr in Luxemburg kostenlos ist. Ja. Komplett. Und die haben jetzt eine neue Straßen.
Genau, ja. Das ist ein Beispiel intelligenter Incentivierung.
Ich meine, das haben wir jetzt mit dem Deutschlandticket auch.
Ja.
Als Student finde ich das super. Und wir sind ja in Trier jetzt die ersten, glaube ich, bundesweit, die das in das Semesterticket eingebunden haben, dass du bundesweit mit den Regionalzügen und den Bussen fahren kannst. Das ist, also davon habe ich als Student geträumt.
Ja, das ist cool. Ja.
Denn ich musste damals, wenn ich dann von Aachen ins Ruhrgebiet gefahren bin, das waren zwei Verkehrsverbünde. Da hatte ich dann in der Region Aachen, konnte ich dann mit dem Zug fahren, Bus und Zug fahren und dann bis Mönchengladbach. In Mönchengladbach fing dann der Verkehrsverbund VR, also Richtung Ruhrgebiet an. Und da war es dann so, keine Ahnung, wo da die Logik ist. Das wird irgendeinen Grund haben. Ich hatte dann das Ticket für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Der durfte aber nicht im Zug abgestempelt werden vom Schaffner oder von der Schaffnerin, sondern den musste ich unten am Automaten abknipsen oder abpiepsen. Das heißt also, der Zug fährt in Gladbach ein, ich raus, runter, Treppe runter, an den Automaten gepiepst und wieder rein in den Zug. Das ist Kundenfreundlichkeit. Heute geht das ja alles. Das ist ja jetzt alles mit QR-Code und digital. Also ne, die alten Männer erzählen von früher. Aber solche Konzepte, das ist ja nichts, um Menschen zu motivieren, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren.
Genau, und das ist das Problem.
Von daher. Letzter Punkt vielleicht noch zum Thema Individualverkehr oder brauchen wir diese ganzen Mobilitätskonzepte? Das hatte ein Kollege, hatte den Punkt aufgebracht. In einer freiheitlichen Demokratie, was ist die höchste Strafe, die wir aussprechen können für eine Straftat? Was glaubst du? Welche Strafe sprechen wir aus, wenn wir jemanden bestrafen wollen in unserem demokratischen System?
Ja,
neben Geldstrafe.
Welche Geldstrafe?
Also statt Geldstrafe, also ne, noch mehr als Geldstrafe.
Gefängnis.
Gefängnis.
Ja.
Genau.
Ja.
Und Gefängnis ist
Einschränkung der Mobilität.
Genau. Das heißt, die höchste Strafe, die wir in einem demokratischen System haben, ist Einschränkung der Mobilität.
Ja.
Und ja. Das also fand ich ganz interessant, unter dem Aspekt zu sehen, wie wichtig uns Menschen die Mobilität ist. Ich meine, warum ist damals in der DDR, also nicht nur, aber auch vieles vor die Hunde gegangen oder die Leute waren unzufrieden, weil sie halt nicht frei waren und frei in der Mobilität waren.
Ja, richtig.
Also das fand ich ganz interessant, Aspekt, dass da die höchste Strafe tatsächlich die Mobilitäts
Dass man sich
das
mal vor Augen führt, sozusagen. Ja.
Genau, da kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man nicht mal einsitzen muss. Vielleicht kennt man es auch, wenn man so Stubenarrest hat. Aber auch das ist ja die Strafe dann, die klassische Kinderstrafe. Ja. Du hast jetzt 2 Wochen Stubenarrest. Ja, das ist, ne, dass wir den Leuten Mobilität wegnehmen. Und ich denke, das ist wichtig bei allen Diskussionen zur Verkehrswende. Wir müssen es trotzdem schaffen, dass alle Menschen, egal, jung, alt, Männlein, Weiblein, in der Lage sind, hochmobil zu sein. Ob das jetzt Auto, Flugtaxi oder zu Fuß ist, ist egal. Aber sie müssen mobil sein können. Mhm. Und das müssen wir irgendwie schaffen. Ich bin mal gespannt.
Ich auch.
Gut, ich glaube, damit haben wir das Mobilitätskonzeptthema zwar nicht gelöst, aber wir sind da, glaube ich, beide einer Meinung. Da ist noch viel Entwicklungspotenzial. Von daher besten Dank, dass du wieder mit dabei warst und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Sehr gern, Henrik. Bis bald.
Ciao. In der nächsten Folge, nächste Woche, werden wir über das Thema Fahrverbote sprechen, die jetzt vom Verkehrsminister ja vor einiger Zeit angedroht wurden im Zuge der Vorgaben zum Klimaschutz, dass dies die einzige Möglichkeit ist, im Verkehrssektor die Klimaschutzziele zu erreichen. Da werden wir nächste Woche mal schauen, was dahinter steckt und ob das der einzige Weg sein kann, dass wir künftig gar nicht mehr Auto fahren dürfen, um unsere Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen. In 2 Wochen geht es dann wieder weiter, gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.